Naja, zunächst mal die Einsicht, dass Konsum was mit Macht zu tun hat. Dass die Mächtigen, und das ist ja auch unmittelbar klar, mehr konsumieren bzw. mehr Konsumchancen haben. Und dass umgekehrt diejenigen, die über wenig Macht, wenig Mittel verfügen, wenig konsumieren können, bis hin zum extremen Fall, dass sie Not leiden oder verhungern. Und dass umgekehrt natürlich die Mächtigen auch die Versorgung von einer Gesellschaft als Legitimationsressource nutzen, um zu sagen, wir versorgen eine Gesellschaft mit einem bestimmten politischen System und das für die Legitimation ihrer eigenen Herrschaft benutzen. Und somit ist also die zentrale These, die meinem Buch zugrunde liegt, die Einführung des Begriffes Versorgungsregime. Dass also ein Versorgungsregime ein Netzwerk von Aktivitäten ist, die den Konsum mit den Machtverhältnissen verbinden. Somit ermöglicht dieses Versorgungsregime Konsum, gleichzeitig verhindert es aber andere Formen von Konsum und Produktion. Wenn man da mal zum Beispiel an Kapitalismus und Kommunismus denkt, das sind jeweils Versorgungsregime.
Jetzt scheint es mir so zu sein, dass die Bedeutung des Konsums in dem, wie sich Gesellschaft wahrnimmt, sich selber beschreibt oder wie Gesellschaft von ja, den Mitgliedern der Gesellschaft wahrgenommen hat, dass da die Bedeutung des Konsums ja nochmal extrem angestiegen ist. Und ich vermute so ein bisschen, dass das auch mit Neuerungen eben in der Nachkriegsgesellschaft zusammenhängt. Auf einmal ist die Rede von Konsumgesellschaft. Was sind denn das für Veränderungen? Oder ja, würden Sie das auch erstmal bestätigen, dass diese Selbstwahrnehmung der Gesellschaft sich da geändert hat?
Ja, ich denke, das ist ganz richtig und es ist auch, glaube ich, sehr wichtig, eben den Fokus auf den Begriff der Wahrnehmung zu legen. Also es ist ja nicht unbedingt, dass das jetzt eine Gesellschaft ist, die nur noch von Konsum geprägt wird, was man sich ja ganz einfach dadurch klar machen kann, dass was konsumiert wird, ja auch produziert werden muss und es natürlich nach wie vor Arbeit und Industrie und so weiter gibt, aber dass in der Wahrnehmung die Gesellschaft als eine empfunden wird, wo wesentlich mehr Konsummöglichkeiten, wesentlich diversere Konsummöglichkeiten vorhanden sind und dieser ganze Lebensbereich von Konsumieren, Freizeit, Geld ausgeben gegenüber dem Lebensbereich Arbeiten, Produzieren an wahrgenommener Bedeutung zunimmt. Und das ist das, was man gemeinhin als Konsumgesellschaft bezeichnet.
Ihr Buch beschäftigt sich jetzt zentral auch mit Protestbewegungen in der BRD, radikaler Protest in der Bundesrepublik, das ist der Untertitel Ihres Buches. Und ich finde, auch hier stellt sich die Frage so ein bisschen nach den Neuerungen in der Nachkriegs-BRD. Man könnte ja sagen, in der traditionellen Arbeiterbewegung war es zentral, einen Mangel an Konsum erstmal zu kritisieren, so ein bisschen, wie Sie das am Anfang ausgeführt haben. Die Beherrschten haben einen Mangel an Möglichkeiten von Konsum. Jetzt entsteht dann nach dem Zweiten Weltkrieg die sogenannte Neue Linke, auch eng verbunden mit 1968. Es gab sie schon vorher, verbunden mit diversen neomarxistischen Strömungen und die reagieren ja in gewisser Weise jetzt auf den Umstand, dass im Spätkapitalismus, wie Sie das nennen, nicht mehr der Mangel so zentral ist, sondern dass dann im Konsum selber ein Problem besteht. Welche Probleme hat die Neue Linke denn da mit dem Konsum aufgemacht?
Naja, sie macht sich klar, dass das, was ihre Vorväter, also Leute wie Marx und Engels und andere Sozialisten prognostiziert hatten, dass nämlich es eine Revolution geben würde, dass die blanken materiellen Interessen der in der Mehrheit befindlichen Arbeiter ausreichen würden, ein Klassenbewusstsein und damit eine von diesem Klassenbewusstsein getragene Revolution zu machen. Und man stellt einfach fest, dass das nicht eingetreten ist. Und dass im Gegenteil beobachtet man, dass die zeitgenössischen Arbeiter sehr froh sind, sich Autos zu kaufen, nach Mallorca zu fahren und an dieser Gesellschaft, die man eigentlich überwinden will, unter sozialistischen revolutionären Vorzeichen, durchaus teilhaben und an ihr Spaß haben. So dass man dann als Revolutionär so ein bisschen verzweifelt sich fragt, was ist denn nun mit unserem Klassenbewusstsein und kauft uns, kooptiert uns nicht das System, unsere eigene Klientel, dadurch, dass es ihm Konsumgüter vorwirft.
Ich finde es interessant, da vielleicht noch so ein bisschen weiterzugehen in den Analysen der Neuen Linken und sich anzuschauen, ja, was für Analysen sie gebracht haben. Sie beziehen sich an ihrem Buch unter anderem auf Marcuse, der da Stichworte gegeben hat. Und sie haben jetzt schon am Anfang erwähnt, dass es ja immer einen Zusammenhang gibt zwischen Produktion und Konsumtion und dass Konsumgüter immer auch produziert werden müssen, dass das auch nicht getrennt voneinander gedacht werden kann. Gab es da Analyseansätze aus der Neuen Linken heraus, die genau sowas auch mit bedacht hat, die halt, ja, sozusagen, weil das klingt mir jetzt so ein bisschen klischee-mäßig, zu sagen, ach, die Neuen Linken, denen ist die Arbeiterklasse abhanden gekommen. Ich meine, da stecken ja auch Analysen dahinter dann, die da vorgelegt wurden.
Auf jeden Fall. Das wird ja dann sehr stark auch mit Inhalten gefüllt. Also die zentrale Hypothese meines Buches ist ja eben, dass diese Konsumgesellschaft oder der relative Überfluss an Konsum eben kein dauerhaft befriedendes Potenzial hat, sondern dass auch im Zeitalter des Wohlstands militanter Protest und politische Gewalt letztendlich auf konkurrierende Entwürfe der moralischen Ökonomie zurückzuführen sind. Also wie man ökonomisches Handeln bewertet. Und dann ist die Linke natürlich ein ganz großer Hervorbringer von Gegenentwürfen, im Kleinen wie im Großen, im Lokalen wie Globalen, die jetzt sagen, zum Beispiel, die bestehenden Verhältnisse zwingen uns in entfremdete Arbeit. Und dadurch, dass wir konsumieren wollen, müssen wir noch viel mehr arbeiten, um unsere Konsumwünsche realisieren zu wollen, verlieren aber Einflussmöglichkeiten auf die Produktion, werden letztendlich ausgebeutet. Und da gibt es natürlich Gegenentwürfe zu sagen, es muss ein selbstbestimmteres Arbeiten, ein selbstbestimmteres Produzieren, aber auch was die globale Verteilung, was das Wohnen, was die Medien angeht. Und das wird ja dann auch in den einzelnen Kapiteln meines Buches historisch ausbuchstabiert, was diese Gegenentwürfe anbelangt.
Auf eines dieser Kapitel würde ich gerne eingehen, weil dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Konsum und Gewalt, das lässt sich an Ereignissen rekonstruieren, die mit der Entwicklung der Neuen Linken zu tun haben und die eben auch in dem Buch eine wichtige Rolle spielen. Und das sind gewissermaßen ja die Ursprünge der Roten Armee-Fraktion. Im April 68 haben ja spätere Mitglieder der RAF Brandsätze abgelegt in Kaufhäusern in Frankfurt am Main und diese Aktionen waren als Protest angelegt gegen den Vietnamkrieg. Also da gab es eben diese Verbindung als Protest gegen den Krieg, das ist die Gewalt, geht man an Kaufhäuser, das ist der Konsum oder der Ort des Konsums. Wie war denn an dieser Stelle das Verhältnis von Konsum und Gewalt gedacht in diesen Aktionen?
Naja, das entsteht ja nicht erst im April 68, sondern das hat eine gewisse Vorgeschichte. Also zum Beispiel gibt es ja auch das berühmte Pudding-Attentat beim Besuch des amerikanischen Vizepräsidenten Humphrey in Berlin, wo also Mitglieder der Kommune 1 so mit selbstgebauten Rauch und Bomben, die sie dann später ganz geschickt als Puddingbomben dargestellt hatten, einen Anschlag versucht hatten. Und der ist ganz interessant von Ulrike Meinhof kommentiert worden im Mai 67. Ich zitiere da mal, Zitat, nicht die Zerstörung lebenswichtiger Ernten, was für Millionen Hunger und Hungertod bedeutet, also das, was in Vietnam passiert, ist kriminell, sondern der Protest dagegen. Es gilt als unfein, mit Pudding und Quark auf Politiker zu zielen, nicht aber Politiker zu empfangen, die Dörfer ausradieren lassen und Städte bombardieren. Also das ist die Verklammerung von der vermeintlichen Wohlstandsgesellschaft, die aber gleichzeitig Teil von militärischen Machtstrukturen und Bündnissen ist, die einen brutalen Krieg in Vietnam führt, in dem Napalm und Agent Orange auf arme Reisbauern abgeworfen werden.
Also da auch eben ja diese globale Verstrickung dieses Verhältnisses von Konsum und Produktion. Wir können hier im Gespräch nur einige Aspekte dessen beleuchten, was Sie in Ihrem Buch bearbeiten. Ich denke, ein Aspekt führt uns auch nochmal näher in die Gegenwart, nämlich die Hausbesetzerbewegung. Das ist deswegen gegenwärtig, weil städtischer Raum, Mietpolitik, Wohnraum und diese Dinge in der Gegenwart ja zentrale Konfliktthemen sind. Sie schauen sich die Hausbesetzerbewegung auch in einem Kapitel Ihres Buches an. Wenn wir uns das anschauen, was für ein Verhältnis von Konsum und Gewalt schien Ihnen da gegeben zu sein?
Naja, da hat man, also zunächst mal muss man vielleicht für diejenigen, die nicht so in diesem konsumtheoretischen oder konsumhistorischen Denken drin sind, sagen, dass natürlich auch abstrakte Formen, dass man also auch Wohnraum konsumiert, dass man also als Mieter oder Eigentümer eines Wohnraums natürlich in gewisser Weise einen Konsumakt tätigt. Also das ist ein weiter Konsumbegriff. Und was dann in zum Beispiel in den 70ern und 80er Jahren zum Problem wird, ist halt Wohnungsmangel und eine Wohnungspolitik, die wiederum von Machtinteressen auf die Zerstörung von relativ billigem, wenn auch runtergekommenem Wohnraum zielt, zugunsten von Entwicklungen, die nicht zuletzt Kaufhäuser, Einkaufszentren, Verkehrsadern und so weiter. Und dass das dann, also das kennen ja auch die meisten aus der Berliner Geschichte und aus der Geschichte von anderen europäischen Großstädten, dass sich dagegen dann Protest regt, dass alternative Versorgungsregime von denjenigen aufgebaut werden, die da einziehen, die Instandbesetzer sind, die auf den Baumarkt oder also auf das Wohnzimmer mit Schrankwand pfeifen, ein anderes Leben mit einfachen Mitteln leben wollen und nicht zuletzt über ihr Bedürfnis, aber Strom zu brauchen, um die Bohrmaschine und das Licht zu betreiben, mit der Staatsgewalt in Konflikt geraten, weil sie dann in der Regel gezwungen sind, einen Stromzähler anzuzapfen, was dann wiederum der Polizei als Vorwand oder als Anlass für die Intervention und für Räumungen gibt, sodass es dann halt auch zu einem gewalttätigen Konflikt um diese Wohnräume kommt.
Um abschließend auch nochmal weiter in die Gegenwart zu gehen, ein Teil der Neuen Linken, über die wir ja schon gesprochen haben, hat sich später in das Alternativmilieu hinein aufgelöst oder ja, ist darin übergegangen, die Ökologiebewegung ist zu nennen, in dem Zusammenhang eben auch die Entstehung der Grünen, der alternativen Listen. Das sind politische Milieus, die sozusagen in gewissen Transformationen heute noch bestehen und ich würde sagen, eigentlich ist Konsum auch ein zentraler Aspekt oder ein zentrales Thema dieses Milieus, wo man vielleicht zugespitzt oder polemisch sagen könnte, da hat sich Protest, Gesellschaftskritik, politische Betätigung, solche Dinge in das Konsumverhalten hineinverlagert und eine sehr moralische Aufladung auch bekommen. Also wer moralisch richtig liegt, der muss richtig konsumieren. Das ist auch mit Distinktion verbunden. Ist Ihr Buch möglicherweise auch eine historische Forschung, die klarer macht, woher solche Haltungen kommen und wie so eine moralische Aufladung auch funktioniert?
Auf jeden Fall. Also die moralische Argumentation ist immer integraler Bestandteil solcher Kritiken an Versorgungsregimen, weil man ja in der Regel nicht Effizienzgrundsätze, sondern moralische Kritikpunkte vorbringt, dass man sagt, die Zerstörung, die Gewalt, die Entfremdung, die mit den herrschenden Versorgungsregimen einhergeht. Und es ist natürlich dann immer für die Bewegungen eine Gratwanderung, weil schon in den späten 60ern wird gesehen, dass in dem Moment, wo man einfach nur anders konsumiert, man ja trotzdem konsumiert. Und in dem Moment, wo man sich dann in seinen neu geschaffenen Freiraum zurückzieht, das ist dann so eine Kritik an so einer Gartenzwergrevolution, macht man nichts anderes, als eine neue Facette der Konsumgesellschaft zu schaffen. Und das ist ja auch dann eine sehr wichtige Kritik, dass man sagt, ihr schafft eigentlich der Industrie nur ein neues Betätigungsfeld. Dadurch, dass jetzt halt auch Fairtrade vermarktet wird und Che Guevara-T-Shirts verkauft werden, so dass sich der kritische Impuls dann letztendlich selbst aufzehrt und wiederum in das System eingliedert und kommodifiziert wird, was wiederum ja dann radikalere Vertreter dazu herausgefordert hat, genau dagegen auch weiter zu agitieren.